Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Schon 2017 wäre Christian Lindners FDP im Bund fast in einer lagerübergreifenden Koalition gelandet, bis Lindner mit dem berühmten Satz die Jamaika-Verhandlungen abbrach. Heute, 7 Jahre später, ist eine lagerübergreifende Koalition Realität. Lindner regiert in der Ampel mit SPD und Grünen. Inzwischen wünschen sich aber viele, er würde auch die Ampel scheitern lassen. Wie unbeliebt sie ist, haben die Wahlen in Thüringen und Sachsen gerade erst gezeigt. Doch was sagt uns das alles? Kann überhaupt noch richtig regiert werden? Also mit Parteien, die zueinander passen und auch miteinander regieren wollen? Die Zeiten, in denen ein Zweierbündnis rechts oder links in der Mitte zum Regieren reicht, scheinen vorbei zu sein. Und mit AfD und BSW sind zudem zwei Parteien auf den Plan getreten, die sich eher an den Rändern bewegen. Umso mehr stellt sich die Frage, rote Linien, wie kompromissfähig muss Politik sein? Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Konstantin Kuhle, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, und Sevin Dattelen, Bundestagsabgeordnete vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio.
Ich grüße Sie.
Herr Kuhle, die FDP ist in Sachsen und Thüringen mit 0,9 und 1,1 ganz deutlich daran gescheitert, in die Landtage einzuziehen. Ist das jetzt lediglich eine sehr deutliche Verschlechterung von zwei ohnehin schon sehr schlechten Ergebnissen in zwei Ostländern, die man vorher erreicht hat? Oder ist das der Beginn des Abstiegs der FDP möglicherweise sogar in die bundesweite Bedeutungslosigkeit?
Diese beiden Ergebnisse in Sachsen und in Thüringen tun natürlich sehr weh, weil viele engagierte Liberale vor Ort dafür gekämpft haben, dass es ein besseres Ergebnis gibt und dass die FDP parlamentarisch in beiden Ländern auch eine Rolle spielt. Ich bin aber überzeugt davon, dass das nicht der Beginn eines Abstiegs ist oder ähnlicher Schauergeschichten, sondern dass wir in einer ganz schwierigen Situation für unser Parteiensystem sind. Das sehen wir ja an ganz vielen Ereignissen. Und dass wir uns insgesamt als Politik überlegen müssen, wie wir den Wert von Kompromissfindung, wie wir das Miteinander regieren in schwierigen Koalitionen, wie wir das mit den Menschen gemeinsam anders besprechen, als das heute der Fall ist, und wie Politik am Ende leistungsfähiger wird und die Erwartungen der Menschen auch erfüllen kann. Das müssen wir nämlich schlichtweg feststellen. Die Politik erfüllt derzeit, und das gilt auch für die regierende Koalition im Bund, nicht die Erwartungen der Menschen. Und daran muss sich etwas ändern.
Auf die Erwartungen der Menschen wollen wir zu sprechen kommen. Trotz Ihres Optimismus ist es aber so, dass die ganze Republik über die tektonischen Verschiebungen, so kann man es ja fast schon sagen, in der Parteienlandschaft diskutiert. Aus Ihrer Antwort kann ich daraus hören, dass Sie das eher für ein ostdeutsches Phänomen halten. Oder ist das doch etwas, was wir dann überall in der Bundesrepublik möglicherweise doch sehen, wenn man eben nicht die Erwartungen von Menschen erfüllt?
Nein, die Veränderung des Parteiensystems ist gewiss kein ostdeutsches Phänomen, sondern eine Herausforderung, die wir an ganz vielen Stellen in Deutschland haben und in den nächsten Jahren auch noch weiter haben werden. Wir können aber in Europa sehen, was ein stabiles Parteiensystem für einen Wert hat, wenn man Stabilität im Land schaffen will. Und deswegen meine ich, müssen wir als FDP ein Interesse daran haben, dass es auch in Zukunft stabile Mehrheiten gibt für unser Land. Nicht um unsere selbst willen, sondern im Interesse des Landes braucht es auch in Zukunft ein stabiles Parteiensystem und stabile Mehrheiten.
Frau Dattelen, mit Ihnen sitzt eine Gewinnerin heute Abend hier am Tisch. Sie haben nur 8 Monate nach der Parteigründung in beiden Landtagen aus dem Stand heraus ein zweistelliges Ergebnis geholt. Wessen Erfolg ist das eigentlich?
Ich glaube, zunächst einmal ist es ein Erfolg für das Bündnis Sarah Wagenknecht, dass wir offensichtlich viele Interessen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger artikulieren und sie uns vertrauen, sozusagen auch ihre Stimme gehört werden zu lassen. Das Zweite ist, natürlich ist es auch die schlechte Performance der Ampelregierung. Also so ist es nicht. Da können wir uns bedanken bei den Ampelparteien. Es sind ja nicht nur die FDP-Wahlergebnisse gewesen in den ostdeutschen Bundesländern, sondern es ist ja, sind ja die Ampelparteien. Also die Grünen sind aus dem Thüringer Landtag rausgeflogen. Sie haben es ganz knapp geschafft, in Sachsen im Landtag zu bleiben. Die SPD als die führende Ampelregierungspartei ist knapp über die 5% gekommen. Und wenn man sich die Prognosen jetzt anschaut, die Umfragen für Brandenburg anschaut, weiß man nicht, ob die Grünen es schaffen, den Sprung in den Landtag. Die FDP steht bei 2%. Und die Ampel ist halt wirklich sehr unbeliebt. Die Ampelregierung die Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Ampelregierung. Sie schafft ja immer neue Rekorde. Nur 0% laut Umfragen sind zufrieden, wünschen sich eine solche Regierung wie die Ampel. Und wenn man sich anschaut, jetzt die neuesten Umfragen in Brandenburg, dass 90% der Bürger im Land Brandenburg also wirklich am meisten besorgt und unzufrieden sind über den Zustand der Regierung, dass weder ein Vorwärts noch ein Rückwärts möglich ist in der jetzigen Situation bei der Bundesregierung, sagt man natürlich, sie ist unglaublich unpopulär, sie ist ziemlich verhasst, wird von vielen sogar verabscheut, wenn man sich Kommentare durchliest. Insofern ist es natürlich auch die schlechte Regierung durch die Ampelparteien, die mit dazu geführt hat, zu den Wahlerfolgen.
Über die Verantwortung der Ampel wollen wir sprechen. Man kann sagen, wenn man jetzt auf Thüringen und auf Sachsen schaut, das alte Parteiensystem, wie wir es kannten, das gibt es so nicht mehr. Vor allem gibt es keine mehrheitsfähige Mitte, keine mehrheitsfähige Mehrheit mehr in der Mitte, um gegen die AfD eine Koalition zu bilden. Jetzt hat das BSW zwar auch der AfD Stimmen abgerungen, aber vor allem doch den Parteien aus der Mitte. Ist das BSW jetzt so etwas wie eine Art Systemspringer für das alte Parteiensystem?
Nein, also zunächst einmal muss man sagen, wir haben eine Europäisierung der Parteienlandschaft in Deutschland. Jetzt erleben wir, weil das, was in Deutschland im Moment der Fall ist, dass es auch eine neue Partei gibt, wie Bündnis Sahra Wagenknecht zum Beispiel, das ist schon und viele andere sich pulverisieren. Das hat es in vielen europäischen Ländern schon gegeben. Da schauen wir uns zum Beispiel Frankreich an. Der jetzige Präsident Macron hat die Sozialdemokratische Partei pulverisiert, hat etwas anderes gegründet. Und jetzt ist auch das, was er gegründet hat, weg vom Fenster und hat sich eine linke Partei gegründet, die sehr stark ist und bei den letzten Parlamentswahlen ja auch als stärkste Kraft hervorgekommen ist. Das Zweite ist bei der AfD, ich sehe es nicht so, dass es nur, also das BSW jetzt nur bei den anderen quasi eine Wählerwanderung hat. Wenn man sich die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen anschaut, ist Bündnis Sahra Wagenknecht die einzige Partei gewesen, die eine Wählerwanderung von Wählerinnen und Wählern der AfD erreicht hat. Nummer eins. Nummer zwei, wir haben in Thüringen Vorwahlumfragen gehabt, aber auch Nachwahluntersuchungen, wo ein Viertel und in Sachsen ein Drittel unserer Wählerinnen und Wähler gesagt haben, sie hätten die AfD gewählt, wenn es nicht das Bündnis Sahra Wagenknecht gegeben hat. Die AfD hat in den Umfragen im Januar noch diesen Jahres, wo wir uns noch nicht gegründet hatten, Umfrageergebnisse für Thüringen von bis zu 37%. Und natürlich ist das, was sie jetzt bekommen haben, immer noch viel. Aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass es schon einen großen Unterschied darstellt, ob sie jetzt 32% oder 37% haben. Und das andere natürlich muss ich auch zurückweisen, die Beschreibung, wir wären am Rand und nicht der Mitte. Also wenn man sich anschaut, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, sind die sozialen Themen selbstverständlich, das Thema Migration, aber auch das Thema existenzielle Fragen von Krieg und Frieden. Und da muss ich sagen, wir vertreten die Mitte der Bevölkerung. Wir sind die Mitte, indem wir sagen, wir vertreten die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir gewählt werden, weil wir verstanden haben, dass Demokratie nur funktioniert, wenn man die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung nicht ignoriert, nicht missachtet, sondern versucht, sie zu vertreten. Und das machen wir in vielerlei Hinsicht.
Dem würde ich gerne widersprechen. Wir haben ja Umfragen gesehen über den Sommer, dass um die 70% der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland die Unterstützung unseres Landes für die Ukraine entweder gut finden oder sich sogar noch mehr wünschen. Also dass sie die Interessen oder die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung vertreten, das kann man schon mal nicht sagen. Und ich empfinde ihre Position auch als radikal und ich empfinde sie auch als politischen Rand. Denn das, was ihre Partei will, ist, Deutschland aus der Wertegemeinschaft der westlichen Länder herauszuführen, am besten aus der NATO, aus der Europäischen Union herauszubrechen, eine Bundesrepublik zu schaffen, in der ein autoritärer Regierungsstil gepflegt wird, wie wir ihn in Russland sehen, wie wir ihn in anderen Ländern sehen, mit denen sie gerne zusammenarbeiten. Und das ist für mich im besten Sinne am Rand des politischen Spektrums. Und deswegen halte ich Ihre Partei für gefährlich. Und deswegen werde ich alles tun in meinem politischen Leben, um ein Erstarken Ihrer politischen Meinung zu bekämpfen.
Dann nehmen Sie doch bitte zur Kenntnis, dass es Ihr Wirtschaftsminister ist, der zu den Golfstaaten geht und zum Bittsteller macht und dort sich bückt. Sie arbeiten zusammen mit autoritären Golfstaaten. Sie arbeiten zusammen mit anderen autoritären Staaten. Ich könnte da wirklich eine lange Liste hier aufzählen. Das bringt uns aber nicht weiter. Laut einer aktuellen INSA-Umfrage gibt es 68% Unterstützung in der Bevölkerung für Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Glücklicherweise, begrüßenswerterweise, hat ja Bundeskanzler Scholz sich auch jetzt ausgesprochen für Friedensverhandlungen. Vor einem Jahr hat er noch all diejenigen, die sich für Friedensverhandlungen ausgesprochen haben, als gefallene Engel aus der Hölle bezeichnet. Ich finde es gut, dass diese Einsicht, wenn auch spät jetzt kommt, dass dieser Krieg beendet werden muss und der wird beendet durch Friedensverhandlungen. 2/3 der Bevölkerung in Ostdeutschland ist gegen die Stationierung von US-Mittelstrecken- und Langstreckenraketen, weil sie befürchten, dass das Deutschland zu einem Schlachtfeld in einem vermutlich, möglicherweise riskierten nuklearen Inferno macht. Wir vertreten diese Positionen. Wir sagen, wir wollen Friedensverhandlungen, wie 68% der Bevölkerung in Deutschland und wie 2/3 der Bevölkerung in Ostdeutschland wollen wir nicht diese US-Raketenstationierung in Deutschland. Wenn Sie jetzt sagen, das sind nur Rand- und radikale Politik, dann richtet sich Ihre Kritik gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Sie bezeichnen und diffamieren hier die Mehrheit der Bevölkerung als radikal oder auch als randständig.
Frau Dahlin, Herr Kuhle, wir werden gleich noch darüber sprechen, wo das BSW sich selber oder wo auch die Menschen es verorten, in der Mitte oder woanders. Ich will kurz noch mal auf das Wahlergebnis von der FDP zu sprechen kommen, bevor wir uns der anderen Frage widmen. Ihr Parteifreund, Herr Kuhle, Volkan Kubicki, hat ja relativ schnell einen Schuldigen ausgemacht für das Wahldesaster der FDP, nämlich dass die Ampel schuld sei. Also im Prinzip sind es dann die Parteien SPD und Grüne. Teilen Sie diese Analyse? Und wenn ja, ist das jetzt die Rechnung, die die FDP dafür zahlt, dass sie im Koalitionsvertrag möglicherweise zu viele und zu große Kompromisse beschlossen haben?
Also ich glaube, alle Parteien, die an der Bundesregierung beteiligt sind, müssen sich auch an die eigene Nase fassen. Und die Menschen haben überhaupt keinen Bock darauf, dass gegenseitige Schuldzuweisungen stattfinden, sondern wollen, dass wir die Probleme des Landes lösen.
Warum ist die FDP so besonders getroffen?
Eines der großen Probleme ist das Thema Migration. Das hat man jetzt gerade an dem Anschlag in Solingen gesehen, wo ein Mensch, der längst hätte aus Deutschland abgeschoben werden müssen, 3 Menschen umgebracht und 8 verletzt hat. Und die Bundesregierung hat ja in der letzten Woche sehr konzentriert, auch sehr geräuschlos, ein Sicherheitspaket verhandelt, das diese Woche im Bundestag beraten wird. Und da kann man sehen, dass Kompromisse im besten Sinne in dieser Regierung möglich sind und dass man auch schnell handeln kann. Was ich allerdings teile, ist die Ansicht von Wolfgang Kubicki, dass es nach der nächsten Bundestagswahl mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keine Neuauflage dieser Koalition geben wird. Aber solange man gemeinsam regiert, sollte man nicht die ganze Zeit über sich selber sprechen, sondern am besten über die Themen und über die Fragen, die in diesem Land momentan relevant sind. Und dazu gehört gerade in dieser Woche das Thema Migration und Sicherheit.
Dass es nach der nächsten Wahl nicht nochmal eine Ampel geben wird, ist nicht so bahnbrechend als Erkenntnis. Nochmal die Nachfrage, warum hat es die FDP so besonders getroffen?
Die FDP hat auf der einen Seite sehr viele Wählerinnen und Wähler, die aus meiner Sicht gerade in der Wirtschaftspolitik in diesen Zeiten eine besondere Erwartung an die FDP haben. Wir haben ein Wachstum derzeit in Deutschland von annähernd 0%. Und das bekommen gerade diejenigen zu spüren, die bei sich im Betrieb eine besondere Verantwortung übernehmen, die ein Unternehmen gründen wollen, die Jobs in diesem Land schaffen, die was leisten wollen. Die Leistungsträger merken das die ganze Zeit und wünschen sich hier eine andere Wirtschaftspolitik. Und das ist etwas, was in dieser Bundesregierung nur sehr schwer umsetzbar ist. Es gibt ja ein Maßnahmenpaket zur Verwirklichung der Wirtschaftswende. Das ist vor der Sommerpause alles vereinbart worden. Ich erwarte, dass das jetzt bis Jahresende auch umgesetzt wird. Und dann wird man feststellen, dass es noch gar nicht reicht. Ja, was wir eigentlich bräuchten, wäre Entbürokratisierung im großen Stil mit Blick auf das Thema Arbeitszeit beispielsweise. Was wir eigentlich bräuchten, wäre eine Steuerreform im großen Stil, beispielsweise mit Blick auf das Thema Unternehmenssteuern. Das sind Punkte, die wir wirklich brauchen, damit in diesem Land wieder Wachstum entsteht. Und hier ist in dieser Koalition momentan leider nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass viele Wählerinnen und Wähler in der Vergangenheit daran gewöhnt waren, dass die FDP regiert. Die FDP hat ja über viele Jahrzehnte hinweg in Deutschland mitregiert und war auch immer Teil eines sehr stabilen Parteiensystems, das uns in Europa zu Stabilität verholfen hat und auch zu Glaubwürdigkeit. Und ich bleibe dabei, es lohnt sich für dieses Parteiensystem auch weiter einzutreten. Und auch hier sind viele irritiert, dass die Ergebnisse der Koalition nicht so sind, wie sie sich das gewünscht haben.
Also Sie sagen im Prinzip keine schlechten Vereinbarungen im Koalitionsvertrag, eher ein Performance-Problem.
Ach, wissen Sie, im Grunde hat man den Koalitionsvertrag ja 6 Wochen nach Übernahme Stellungnahme der Regierung gemeinsam geschreddert, als Putin die Ukraine angegriffen hat. Die ersten 20 Seiten des Koalitionsvertrages beschäftigen sich damit, was Gas für eine großartige Übergangstechnologie ist. Und dann hat man sich nach der Eskalation des Angriffskrieges nahezu 2 Jahre lang mit der Frage beschäftigt, wie kommt dieses Land warm durch den Winter. Und die ganze Energie, der ganze Enthusiasmus dieser Koalition ist draufgegangen und aufgebraucht worden für diese Frage. Das ist der Punkt, an dem wir jetzt stehen. Ich glaube, dass viele der Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, richtig waren. Es war richtig, die Gasspeicher voll zu lassen. Es war richtig, mit aller Kraft zu versuchen, dass wir keine Gasmangellage in Deutschland haben. Es war auch richtig, massiv Geld in die Hand zu nehmen, um Familien zu unterstützen, um Betriebe zu unterstützen. All das hätte doch eine CDU-regierte Regierung genauso gemacht. Nur das BSW hätte es nicht gemacht. Die hätten gesagt, wir nehmen weiter das Gas von Putin. Es ist uns völlig egal, dass in Europa jeden Tag Menschen abgeschlachtet werden, Frauen vergewaltigt werden. Und deswegen bleibe ich dabei.
Das Parteiensystem, ist doch, Sie nehmen das wir haben, Gas ist aus sehr Russland. Gut in der Sie Lage, kaufen weiterhin Gas aus Russland, zu, Öl aus Russland. Es kommt über den Umweg Indien teurer nach Deutschland und Gas aus Russland kommt über den Umweg Belgien teurer nach Deutschland. Das ist doch eine Illusion, das ist eine heuchlerische Politik der Ampelregierung. Die Ampel löst auch überhaupt keine Probleme. Wir haben jetzt angefangen heute die Haushaltswoche des Deutschen Bundestages. Was Sie als einen Haushaltsplan vorgelegt haben, ist wirklich im höchsten Grade unseriös. Sie haben ein Fehlen von 12 Milliarden Euro in Ihrem Haushaltsplan. Und Sie gehen davon aus, naja, wenn die Konjunktur ein bisschen besser wird, dann werden wir das Geld noch irgendwie reinkriegen. Sie werden aber dieses Geld nicht reinkriegen. Das ist so, wie wenn Sie irgendwo eine Bestellung aufgeben, die Rechnung so lange hinauszögern, bis Sie denken, irgendwo kommt noch Geld. Aber das wird es nicht geben. Vor allen Dingen bei den Wirtschaftsprognosen, die wir haben, jetzt dieses Jahr geht schon das Land runter. Und nächstes Jahr haben wir auch wieder eine Korrektur der Wirtschaftsprognosen um 0,5%. Das heißt, das, was Sie als Fake-Haushaltsplan hier angeben, mit minus 12 Milliarden, das wird nicht aufgehen. Und das zeigt, es geht nicht nur um eine Performance, es geht nicht nur darum, wie die SPD ja jetzt sagt, wir müssen nur besser erklären den Bürgerinnen und Bürgern. Nein, die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass hier Schindluder betrieben wird, dass hier nicht vernünftig Politik gemacht wird, dass nur noch gestritten wird innerhalb der Ampelparteien, dass man sich noch nicht einmal trifft sozusagen zu den Gesprächen. Ja, hat man doch das Treffen abgesagt.
Herr Kuhle, Sie sollen sofort reagieren. Würden Sie vielleicht auch den Punkt aufgreifen und etwas dazu sagen wollen zu dem Vorwurf, dass russisches Gas und russisches Öl weiterhin importiert wird?
Es hat ja eine ganze Reihe von Sanktionspaketen gegeben. Und ich bin sehr dafür, genau zu gucken, wie diese Sanktionen umgangen werden. Denn leider gibt es ganz viele, die immer noch glauben, dass man mit Putin einfach nur ein gutes Gespräch führen muss. Und dann passt es am Ende schon. Deswegen will ich auch gerne was sagen zu dem Vorwurf, ich würde Ihre Wählerinnen und Wähler sozusagen nicht respektieren. Ganz im Gegenteil. Ich respektiere jeden einzelnen Wähler und jede einzelne Wählerin des BSW. Ich glaube nur, dass sie diesen Menschen Sand in die Augen streuen. Und ich glaube, dass das ein ganz bitteres Erwachen gibt, wenn sich dann herausstellt, dass der neue Ministerpräsident in Thüringen, wer auch immer das sein wird, von Gnaden von Sarah Wagenknecht, nicht in der Lage ist, Friedensverhandlungen mit Wladimir Putin zu führen. Das ist doch absurd, den Menschen am Landtagswahlkampfstand zu versprechen, dass eine Stimme für Sarah Wagenknecht, die noch eine Woche vor der Eskalation des Krieges gesagt hat, Putin hätte gar kein Interesse an dem Krieg, dass das irgendetwas an diesem Krieg ändert. Würde. Mhm. Wo nimmt eigentlich Ihre Partei ihre außenpolitische Kompetenz her? Eine Partei, die über Monate hinweg gesagt hat, über Jahre hinweg gesagt hat, oder Leute, die da in einer anderen Partei waren, es kommt nicht zu diesem Krieg, das haben sich die Amerikaner, das haben sich die Europäer alles ausgedacht. Wenn es nach diesen Leuten gegangen wäre, dann
vielleicht
wären wir
Sie
immer
auch
noch
belegen Ihre Vorwürfe. Wer vom BSW hat gesagt,
Sarah
dass
Wagenknecht
der Ministerpräsident
der,
des Landes Thüringen oder Sachsen Friedensverhandlungen führen wird? Die Ministerpräsidenten der Länder Thüringen, Sachsen und auch in Brandenburg, SPD, Linke und auch CDU, haben allesamt im Wahlkampf gesagt, dass sie für Friedensverhandlungen sind. Das, was BSW hier sagt, ist, dass man dadurch, dass wir einen Totalausfall haben im Auswärtigen Amt, was alles andere macht außer Diplomatie, sagen wir, die Bundesländer, sie haben auch eine verfassungsmäßige Berechtigung in der Außenpolitik mitzumischen. Es gibt nicht umsonst im Bundesrat einen außenpolitischen Ausschuss, der erst kürzlich beispielsweise eine Entschließung beschlossen hat zu deutsch-polnischen Beziehungen. Was spricht dagegen, wenn man über die Bundesländer Initiativen entwickelt im Bundesrat, um diesen furchtbaren Krieg zu beenden.
Dagegen spricht alles aus der Vergangenheit, was wir erlebt haben. Wir hatten eine Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die einen schmutzigen Gasdeal mit Putin gemacht und das Ganze auch noch mit einer Stiftung verschleiert hat. Und wir haben einen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der Monate vor dem Ausbruch des Krieges den russischen Propaganda-Impfstoff eingekauft hat. Sorry, dafür sind die Länder nicht in der Lage.
Aber wir wollen den Krieg beenden und jede Initiative für Diplomatie und Friedensverhandlungen auch im Sinne eines ehemaligen Außenministers der FDP wie Genscher führt dazu, dass man mit Diplomatie auch Ziele erreichen kann. Wir sind dafür, dass man versucht, diesen furchtbaren Krieg, dieses Töten und Sterben, besser heute als morgen zu beenden. Und wenn ich dafür diplomatische Verhandlungen brauche, Diplomatie brauche, Initiativen brauche, dann sind wir dafür, dass wir das tun und versuchen. Einen Versuch ist es jedenfalls wert.
Das muss ich noch mal ganz kurz widersprechen, weil die Zahl diplomatischer Initiativen, die Zahl der Gesprächsformate mit Wladimir Putin, die Zahl naiver westlicher Politiker, die da hingefahren sind und sich vor Putin auf die Knie geschmissen haben, die geht doch auf keine Kuhhaut. Zu glauben, dass eine Schwächung des westlichen Bündnisses diesen Krieg beendet, ist das Gegenteil von dem, was richtig ist.
Seit Ausbruch des Krieges gibt es nur Waffenlieferungen und nicht als Waffenlieferungen. Man kann keinen Frieden schaffen durch nur Waffenlieferungen. Immer mehr Waffenlieferungen.
Hätten Sie das zu Adolf Hitler auch gesagt? Nein, das möchte ich jetzt mal wissen. Ich möchte jetzt mal wissen, ob der Zweite Weltkrieg ohne Waffen beendet
wurde. Ich muss trotzdem einmal dazwischen gehen, Frau Dattelen.
Das ist eine legitime Frage.
Lassen Sie mich einmal eine praktische Frage stellen. Wir sind ja gerade mittendrin in einer inhaltlichen Diskussion. Man kann heraushören, wofür Sie, wofür Ihre Partei steht, wenn es um die Frage geht, wie man sich im Russland-Krieg gegenüber der Ukraine verhalten soll. Das ist ein bundespolitisches Thema in erster Linie, Krieg und Frieden. Sie haben gerade hergeleitet, warum man auch aus den Landesverfassungen heraus sich damit beschäftigen sollte oder könnte. Fest steht aber doch Folgendes. Sie haben gesagt gehabt, Sie sind möglicherweise eine Partei der Mitte, weil sie Positionen übernehmen von Menschen, die in der Mitte sind. Es gibt definitiv eine zweite Partei, die für sich reklamiert, in der Mitte zu stehen, das ist die CDU. Die hat in beiden Bundesländern auch gute Ergebnisse erzielt. Aber wie wollen Sie jetzt mit dieser aus Ihrer Sicht zweiten Partei der Mitte überhaupt koalieren, wenn die wesentlichen Positionen so weit auseinander sind? Mhm. Kann man überhaupt nur über eine Koalition nachdenken?
Also ich finde, in der Politik sind immer Kompromisse möglich und müssen auch möglich sein. Es geht nur darum, dass man den eigenen Markenkern nicht aufgibt. Weil alles andere wäre ja eine Selbstaufgabe. Wenn man den Markenkern aufgibt, wie das beispielsweise bei der FDP jetzt der Fall ist, das merken die Bürgerinnen und Bürger mit der Zeit, und dann wählt man diese Leute ab. Und man pulverisiert sie quasi. Und das wollen wir ja nicht. Wir sind nicht angetreten, um bei erster Gelegenheit quasi unseren Markenkern aufzugeben und uns selbst aufzugeben damit. Deshalb wird es darauf ankommen, dass man natürlich guckt, wo sind Kompromisse möglich, wo kann man Kompromisse formulieren und wo ist es nicht möglich. Ich will Ihnen ein Beispiel zeigen. Auch sagen, weil Herr Kuhle ja darauf angesprochen hat, er meinte mit Westbindung. Also es wird ja viel von Westbindung gesprochen jetzt in der Außenpolitik. Ich habe mich übrigens nicht auf die Landesverfassung bezogen, sondern auf unser Grundgesetz bezogen, was eben den Ländern dieser Bundesrepublik die Möglichkeiten gibt und diesen Auswärtigen Ausschuss auch gibt, sozusagen, dass man zu Fragen von Krieg und Frieden zur Außenpolitik natürlich auch noch quasi auf gleicher Höhe, also das ist auf der Webseite des Bundesrates, kann man sich das anschauen. Der Auswärtige Ausschuss des Bundesrates entspricht quasi dem Auswärtigen Amt. Das sagt der Bundesrat.
Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass das absolut Unsinn ist.
Das ist das eine. Das zweite ist
zu der inhaltlichen Frage zurück.
Genau. Also man sagt ja viel mit Westbindung. Darum geht es gar nicht. Es geht um die US-Bindung, weil europäische Staaten sind ja auch westlich. Wir wollen ja ein eigenständiges, souveräne europäische Außen- und Sicherheitspolitik, so wie es der französische Präsident Macron mehrmals ja auch angemahnt hat. Das wollen wir schon. Wir wollen eigenständig mehr europäisch sozusagen agieren. auf der Grundlage unserer Interessen und nicht auf der Grundlage von US-amerikanischen Interessen. Die sind nämlich nicht immer deckungsgleich mit unseren Interessen. Und wenn ich jetzt an eine Koalition denken sollte mit der CDU,
die haben übrigens auch einen Markenkern. Würden Sie von denen verlangen, ihren Markenkern aufzugeben?
Ich gehe ja davon aus, beispielsweise, dass die CDU niemals eine Erklärung unterschreiben würde, die ganz deutlich beispielsweise die Allianz, den Militärpakt NATO sozusagen kritisieren würde. Dementsprechend müssen die aber auch davon ausgehen, dass wir nicht eine Stationierung von US-Mittelstrecken- und Langstreckenraketen auf deutschem Boden unterzeichnen. Das werden wir nicht gut finden.
Wäre es dann nicht klug gewesen, genau diese Themen, die, ich glaube, nach dem Verständnis der meisten Leute doch eher bundespolitisch sind, aus dem Landtagswahlkampf rauszuhalten?
Na, aber die existenzielle Frage von Krieg und Frieden ist doch nicht so. Die machen doch keinen Unterschied. In einem Kriegsfall macht man keinen Unterschied zwischen Berlin, Kanzleramt und Auswärtiges Amt oder Zielen in Thüringen oder Sachsen, Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen. Da wird doch nicht mehr unterschieden. Und wenn wir einen Kriegsfall haben, dann ist alles andere auch sowieso obsolet. Und deshalb sind wir natürlich der Auffassung, dass es die Bürgerinnen und Bürger angeht. Was passiert in der Außenpolitik? Sind wir für mehr Diplomatie und Pro-Verhandlungen oder sind wir dafür, dass immer mehr und immer schwerere Waffen weitergeliefert werden in die Ukraine und das Sterben dort nicht beendet wird?
Aber dann lassen Sie uns bis zu dem Punkt einmal Resümee ziehen. Also Sie sagen, es gibt zwei Parteien mit einem Markenkern, die sind diametral entgegengesetzt. Sie nehmen diese Themen, die eher bundespolitisch sind, doch in den Landtagswahlkampf rein. Müssten Sie dann nicht jetzt hier an dem Tisch sagen, mit der CDU können Sie in beiden Bundesländern keine Koalition eingehen?
Nein, also verstehen Sie, rote Linien bedingen ja quasi Kompromisse. Sie schließen sich nicht aus. Man kann als Partei rote Linien haben. Und trotzdem kann man und muss man auch Kompromisse schließen können.
Also sind das die Friedensverhandlungen aber keine Bedingung mehr für Koalitionsverhandlungen?
Natürlich ist das für uns elementar. Natürlich ist
aber
das
keine
für
Bedingung mehr, ist ein Unterschied.
Nein, für uns ist das natürlich eine Bedingung. Wir wollen eine Friedensbotschaft ausgehend aus den Koalitionsverträgen, wenn wir koalieren sollten, weil wir der Auffassung sind, alles andere wäre eine Wählerverachtung. Und alles andere wäre im Ergebnis auch ein Konjunkturprogramm für die AfD.
Herr Kuhle, ist das nicht aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der FDP betrachtet? Wir haben noch den Lindnerschen Satz vom Anfang meiner Moderation im Kopf. Ist das nicht total konsequent, was das BSW da jetzt macht, dass sie sagt, wir haben eine rote Linie, man kann das auch im Programm nicht in Eckpfeiler nennen. Und wenn man so sehr der Ansicht ist, man muss jetzt den Frieden in Europa, koste was es wolle, fördern, auch wenn man einen Diktator wie Putin jetzt, sagen wir mal, akzeptiert, dass es dann trotzdem besser ist, zu sagen, lieber gar nicht regieren, als schlecht zu regieren, dann müsste doch BSW sagen, wir koalieren nicht.
Also ich bin ja nicht der Strategieberater von Sarah Wagenknecht und ich will mich auch als westdeutsch sozialisierter Politiker zurückhalten, wenn es um Koalitionsdebatten in Ostdeutschland geht. Ich finde, dass dort ein Wahlergebnis herausgekommen ist, bei dem jetzt Mario Vogt und Michael Kretschmer mit der Regierungsbildung beauftragt sind, mit der Mehrheitsbildung, mit der Mehrheitsfindung beauftragt sind. Und ich finde, man sollte denen die Gespräche überlassen. Was ich aber aus Sicht der FDP und auch aus meiner persönlichen Sicht für extrem problematisch halte, ist, wenn in diesen Landtagswahlkämpfen und auch hier offensichtlich Lügengeschichten erzählt werden über die deutsche Geschichte, über die Verankerung Deutschlands im westlichen Wertebündnis. Sie haben ja Hans-Dietrich Genscher erwähnt. Dann wissen Sie bestimmt, dass der NATO-Doppelbeschluss und dass die gesamte Außenpolitik der Bundesrepublik gegenüber der Sowjetunion nicht nur geprägt war von Entspannung, nicht nur geprägt war von Dialog und von Diplomatie, sondern immer auch geprägt war davon, dass man auf Abschreckung gesetzt hat. Und genau diese Abschreckung machen wir jetzt mit der Stationierung amerikanischer Raketen in Deutschland. Und natürlich geht es um europäische Souveränität, aber das europäische Bündnis ist immer auch Teil der transatlantischen Allianz. Und Sie können sich ja mal vor das Weiße Haus stellen und sagen, ich finde Joe Biden schlecht. Und dann stellen Sie sich eine Woche später vor den Kreml und sagen, ich finde Wladimir Putin schlecht. Und dann gucken Sie mal, was die Reaktion ist. Und dann wissen Sie genau, was die gemeinsamen Werte mit den Vereinigten Staaten sind und was die gemeinsamen Werte mit Russland sind. Und dass Sie ernsthaft in dieser Situation den Bürgerinnen und Bürgern, die sich so viel Sorgen machen um Krieg und Frieden, und ich weiß das auch, dass Sie denen erzählen, dass eine, Zitat, Friedensbotschaft im Koalitionsvertrag, wie naiv kann man eigentlich sein, diesen Krieg beenden könnte, ist doch aberwitzig.
Diese Aussagen sind der Grund, warum Sie bei 0,9% gelandet sind.
70% der Menschen in Deutschland sind der Auffassung, dass die Ukraine unterstützt werden muss. Es geht hier in der Diskussion längst nicht mehr um die FDP, es geht hier auch längst nicht mehr um die Ampel. Es geht hier darum, ob Deutschland ein weltoffenes Land bleibt, das Teil der westlichen Wertegemeinschaft ist.
Aber das sprechen Sie eigentlich,
was abschaffen. Das wollen Sie konkret abschaffen.
Das stimmt doch gar nicht.
Deswegen ist Ihre Partei eine massiv gefährliche Partei, die überdies von Außenpolitik null Ahnung hat. Sie haben von Außenpolitik keine Ahnung. Und das hat Sarah Wagenknecht gezeigt, die hunderte Male gesagt hat, es würde nicht zu diesem Angriff kommen.
Ich würde Ihnen noch mal eine pragmatische...
Ich würde im Boden versinken.
Ich würde zurückkommen wollen in das Gespräch wieder mit einer pragmatischen Frage, Frau Dallin. Herr Kuhle hat gerade gesagt, fast in einem Nebensatz, Sie sollen sofort reagieren. Vertrauen Sie mir. Sie dürfen sofort reagieren. Aber einen spannenden Satz hat Herr Kuhle gerade so im Nebensatz gesagt. Er hat nämlich festgestellt, dass in Thüringen und in Sachsen jeweils die CDU damit beauftragt sei, die Regierung zu bilden. Sehen Sie das eigentlich auch so?
Nun, also normalerweise gehört es ja zu den Usancen, vielleicht nochmal Herrn Kuhle, weil darüber wollte ich schon. Aber ich will nur auf eins hinweisen. Ja oder nein? Wissen Sie, diese blasierte Ignoranz von Ihnen und auch die Arroganz, die durch besonders Ampelpolitiker zum Vorschein kommt im Umgang mit politischen Konkurrenten, das ist der Grund, warum diese Ampel so unpopulär, so unbeliebt und so unzufrieden die Menschen
damit. Das ist jetzt auch raus. Ich würde aber gerne zu meiner Frage zurück.
Normalerweise sind die Usancen in unserer repräsentativen Demokratie so, dass die stärkste Partei das Heft des Handels sozusagen bekommt in einer parlamentarischen Wahl, den Ministerpräsidenten oder die Regierung zu stellen, sagen wir es mal so. Und wir wissen ja, dass in beiden Bundesländern die AfD in Thüringen hat.
Aber das heißt, aus Ihrer Sicht müsste in Thüringen
also
die AfD...
Also lieber Höcke.
Nein.
Müsste die AfD jetzt...
Das ist doch wirklich absurd.
Hat die AfD aus Ihrer Sicht in Thüringen den Regierungsauftrag?
Nein, normalerweise sind das doch die Usancen. Aber klar ist natürlich, mit der AfD möchte niemand regieren. Die noch verbliebenen Parteien im thüringischen Landtag. Keiner möchte Herrn Höcke zum Ministerpräsidenten wählen. Keiner möchte mit einer Höcke-AfD...
Schließen Sie das aus, dass das BSW in Thüringen Herrn Höcke zum...
Selbstverständlich, wir werden keine, das haben wir immer wieder gesagt, ich kann es hier nochmal sagen,
gerne.
Wiederholung ist ja ganz gut in der Bildungspolitik. Wir als BSW haben immer ausgeschlossen, mit der Höcke-AfD zusammenzuarbeiten, Höcke-AfD zu wählen, Herrn Höcke. Das kommt für uns nicht in Frage, eine solch völkische, bis hin zu rassistische Ausrichtung unter dem Spitzenkandidaten Höcke zu unterstützen. Das haben wir immer gesagt und das sage ich auch jetzt. Deshalb ist Herr Vogt sozusagen gefragt, jetzt als die zweitstärkste Partei, mit der man auch offen ist, sozusagen zusammenzuarbeiten und zu sondieren und Gespräche zu führen, ob eventuell eine Koalition zustande kommen kann, hat er sozusagen das Heft des Handelns auch in der Hand. Und wir werden sehen, wie er sich damit schlägt.
Frau Dallin, gestatten Sie mir noch eine Nachfrage. Sie haben gesagt, die AfD ist völkisch. Das BSW nimmt für sich
die Höcke-AfD.
Machen Sie da so eine große Differenzierung auf?
Nun, also ich finde, man muss schon differenzieren. Nicht jeder Wähler der AfD ist völkisch. Nicht jeder Wähler der AfD ist ein Nazi. Ich finde das eine Unkultur in den letzten Jahren, dass man alle einfach in eine Ecke stellt, die eine andere Meinung haben, als es die Ampelregierung hat. Nicht jeder ist ein Nazi sozusagen. Und ich finde, wir als Demokraten, unsere Aufgabe verstehe ich sozusagen darin, dass ich Wählerinnen und Wähler zurückgewinne für demokratische Parteien und für die Demokratie.
Okay, zurück zu meiner eigentlichen Frage. Danke für die Erläuterung. Sie haben zu der Höcke-AfD gesagt, dass sie völkisch ist. Das BSW nimmt für sich in Anspruch, dass es die Partei ist, die rational an Sachfragen rangeht und sich nicht einsortieren lässt. Gleichzeitig haben Sie aber auch gerade vor ein paar Minuten analysiert, dass die Wählerwanderung gerade zwischen BSW und AfD so groß ist wie zwischen keiner anderen Partei. Also was verbindet dann die einerseits völkische AfD oder in Teilen völkische AfD mit dem rationalen BSW?
Naja, die Partei ist ja nicht identisch mit den Wählerinnen und Wählern. Ja, also das ist ja keine Gesinnungsprüfung, eine Wahl, wenn man zu einer Wahlkabine geht. Ich warne davor, in einem Rechtsstaat von sowas wie Gesinnungsprüfungen zu sprechen. Letztendlich sind das Wählerinnen und Wähler, die unzufrieden sind mit der Ampelregierung, die unzufrieden sind mit der Landesregierung und nur in der AfD die Opposition. Also es gibt natürlich Überzeugungstäter, das will ich natürlich auch überhaupt nicht in Abrede stellen, aber es gibt auch viele, die sagen, wie ich Ihnen das gesagt habe, ein Viertel der Wählerinnen und Wähler in Thüringen für BSW, die hätten sonst AfD gewählt, wenn es uns nicht gegeben hätte. Ein Drittel der Wählerinnen und Wähler von uns in Sachsen haben gesagt, sie würden AfD wählen, wenn es nicht das Bündnis Sahra Wagenknecht gibt. Ich kann doch diese Menschen jetzt nicht in eine Ecke stellen und sagen, die sind alle völkisch, rassistisch oder Nazis. Also das mache ich nicht. Ich freue mich über jede Stimme, die wir bekommen von anderen Parteien, ganz besonders natürlich auch von der AfD, weil sie eben die stärkste Partei da in Thüringen ist. Bedauerlicherweise. Und ich finde, da ist auch was zu tun. Aber im Grunde genommen haben Sie das ja auch nochmal angesprochen. Also ich finde, man muss da auch tatsächlich einen anderen Umgang pflegen. Ich bin wirklich dafür, das machen wir auch im Bundestag. Man kann nicht, wenn jemand sagt, der Himmel ist blau, dann auf einmal genau das Gegenteil beschließen und sagen, nein, der Himmel ist irgendwie grün oder violett oder sonst etwas, nur weil der Absender mir nicht gefällt. Und ich finde, das ist auch das, was die Politik immer schwieriger macht, weil man nur noch nach dem Absender geht, aber nicht mehr nach der Kraft des Arguments und nach den Inhalten.
Herr Kuhle, eins steht fest, in Thüringen und Sachsen haben zwei Parteien gewonnen, die oder sind sehr stark geworden, die sehr stark im Auge hatten, dass Menschen vor bestimmten Themen Angst haben. Also Migration ist ein Stichwort, die Auseinandersetzung mit Russland ist ein anderes. Muss man vielleicht selbstkritisch sagen, dass Parteien wie die FDP, die SPD, die Grünen, die CDU, vielleicht auch die Linken einfach zu lange Angst als ein populistisches Instrument verteufelt haben, anstatt die Angst von Menschen am Ende wirklich wahrzunehmen und ernst zu nehmen?
Was wir beobachten können, ist, dass der Optimismus in der Gesellschaft über die letzten 5, 6 Jahre insgesamt abgenommen hat. Das hängt mit der Corona-Pandemie zusammen. Das hängt mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zusammen. Diese Ereignisse haben auch in der Verbindung mit der Energiekrise, die wir dann hatten, dazu geführt, dass durch alle gesellschaftlichen Milieus hinweg die Menschen negativer auf die Zukunft blicken. Und ja, das ist ein Problem für politische Parteien, die diesen Wandel in der Gesellschaft gestalten wollen. Die sagen, ja, es gibt einen Klimawandel, ja, es gibt Migration, ja, es gibt die Digitalisierung, ja, es gibt verschiedenste Ereignisse auf der Welt, aber wir werden nicht mit einem Fingerschnipsen diese Ereignisse abstellen können.
Bei vielen Menschen kommt dieses Gestaltungswellen als Behäbigkeit an.
Es kommt als Behäbigkeit an oder es kann auch überfordern, wenn ich an das Heizungsgesetz beispielsweise denke, dessen erster Entwurf zu Recht die Menschen wütend gemacht hat. Weil wir kurz nach einer Energiekrise ein Gesetz auf den Tisch gekriegt haben, in dem die Menschen zu Recht Angst darum hatten, ob sie jetzt bei sich zu Hause die Heizung ausbauen müssen. Und diese Diskussion und diese Situation hat dazu geführt, dass Parteien in der politischen Mitte Schwierigkeiten haben. Ich glaube aber, dass es ein Wert an sich ist, dass diese vier Parteien, die Sie genannt haben, wenn man die Linke mal außen vor lässt, grundsätzlich miteinander koalitionsfähig sind, weil sie in der Lage sind, unterschiedliche Sichtweisen an den Tisch zu bringen und weil sie auch, wie Sie haben es lagerübergreifend genannt, in der Lage sind, und das haben die letzten Jahrzehnte in der Bundesrepublik gezeigt, Probleme zu lösen. Wir haben es in den 90er Jahren gesehen mit dem Asylkompromiss. Wir werden es hoffentlich auch in den nächsten Wochen und Monaten erleben mit den Verhandlungen, die die Koalition jetzt mit der Union zum Thema Migration führt. Und das wünsche ich mir.
Wenn Sie die Linke auch noch außen vor lassen, wird es allerdings ziemlich knapp werden.
Mache ich aber trotzdem.
Frau Dadelin, Populismus, das ist ein Vorwurf, der ist immer gegenüber der AfD gemacht worden. Jetzt sitzen Sie mit der AfD mindestens da mal in einem Boot, weil man auch Ihrer Partei gegenüber Populismus vorwirft. Wie gehen Sie damit um? Sie haben ja gerade versucht, trotzdem sehr deutlich eine Unterscheidung zwischen sich und der AfD zu machen. Wie geht man mit diesem Vorwurf um?
Wollen Sie damit umgehen? Naja, der Unterschied ist ja nicht nur da, wo ich das bezeichnet habe, sondern auch in vielen anderen Bereichen, in der Sozialpolitik, Die AfD ist nicht für den gesetzlichen Mindestlohn, sie sind gegen sozialen Wohnungsbau, sie wollen mehr Privatisierung der Rente. Sie sind beim Thema Außenpolitik unglaublich nah an den Ampelparteien. Sie sind für das 2%-Ziel der NATO, beziehungsweise sogar mehr Ausgaben. Sie waren für das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, haben mit der Ampel zugestimmt. Sie sind für Auslandseinsätze der Bundeswehr, sind für Interventionen und sie sind für mehr Militarisierung. Also genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Aber in Sachen Populismus muss ich sagen, also was ist Populismus? Wenn man Politik oder Forderungen, die populär ist, formuliert und sie vertritt, wenn das Populismus sein muss, ja gerne. Also dann sind wir populistisch, weil wir populäre Forderungen formulieren und sie vertreten, wie beispielsweise eben 68% der Bevölkerung für Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg oder 2/3 in Ostdeutschland gegen die Raketenstationierung. Wenn das populistisch ist, dann sind wir gerne Populisten, weil das populäre Forderungen sind.
Genau, man muss sich nur klar machen, was das für eine Auswirkung auf die Problemlösung in unserer Gesellschaft hat. Wenn mehr Menschen, und ich respektiere Ihre Entscheidung, wenn mehr Menschen diese Entscheidung treffen, Politik und politische Kommunikation ausschließlich daran zu orientieren und auszurichten, was populär ist und nicht mehr an dem Machbaren, nicht mehr an der Realität, nicht mehr an der konkreten Situation in Deutschland, dann wird es in Deutschland schwieriger werden, politische Probleme zu lösen. Und das ist das, was Sie den Menschen versprechen. Mit uns wird es schwieriger werden, politische Probleme in Deutschland zu lösen. Die vier genannten Parteien der politischen Mitte sind in der Lage, die unterschiedlichen Parteien der politischen Mitte sind in unterschiedlichen Konstellationen in der Lage, miteinander zu kooperieren. Und das hat in der Vergangenheit in diesem Land dazu geführt, dass politische Probleme gelöst worden sind. Wenn sich mehr Menschen entscheiden, nur noch nach dem Populären zu gehen, dann wird es schwieriger, in Deutschland Probleme zu lösen. Und das ist das Problem des
Populismus. Wir haben noch 2 Minuten. Ich möchte gerne noch 2 Schlussfragen stellen. Und ich glaube, da können Sie ja auch auf das antworten, was Herr Kuhle gerade gesagt hat, Frau Dahlen. Erlauben Sie mir, dass ich aber erst Herrn Kuhle die Frage stelle. Herr Kuhle, wenn jetzt die Brandenburg-Wahl ähnlich fatal ausgehen sollte wie die Wahlen in Sachsen und in Thüringen, kann dann die Ampel überhaupt noch weitermachen oder muss dann nicht die Ampel Konsequenzen ziehen und sagen, jetzt reicht es, man tritt zurück?
Es wird Sie vielleicht überraschen, aber das, womit ich mich jetzt gerade beschäftige, heute den ganzen Tag und in der Woche, ist die Frage, wie kriegen wir das Sicherheitspaket nach Solingen möglichst schnell durch den Deutschen Bundestag und wie kriegen wir es hin, mit der Union, am besten übergreifend Opposition und Regierung, gemeinsam ein Paket in Sachen Migration zu verhandeln, das für mehr Ordnung und für mehr Kontrolle sorgt. Das ist das, worum es geht. Und mir geht es nicht darum, jetzt schon wieder hypothetisch zu fragen, was passiert nach der nächsten Wahl, weil das ist genau diese Art von Politik, die zu der Situation geführt
hat,
in der
wir sind. Aber ist sowas hypothetisch? Schröder hat 2005 nach der verlorenen NRW-Wahl gesagt, ich mache Neuwahlen.
Ja, das war damals ein mutiger Schritt, finde ich, von Gerhard Schröder, dass er das gemacht hat, 2005. Vielleicht auch ein ehrlicher Schritt, der aber immer damit verbunden ist, dass man weniger gestalten kann und dass man in einer Situation, die man auch mal außenpolitisch bewerten muss, Deutschland in eine Phase von weiterer Instabilität stürzt. Und ich kann es nicht verantworten, in dieser Situation, in der Wladimir Putin ein europäisches Land angreift, noch mehr Instabilität auf dem europäischen Kontinent zu schaffen.
Frau Dahlen, für Sie die Schlussfrage, das Schlusswort. Falls es dazu doch kommen sollte, dass die Ampel sagt, sie tritt ab oder möglicherweise, so viel wird es ja zeitlich auch gar nicht mehr ausmachen, wir haben erst im nächsten September Wahlen, was sollte denn aus Ihrer Sicht danach für eine Regierung antreten?
Na, eine, die nicht wie jetzt zum Beispiel Probleme verschleppt, sondern Probleme löst, einen soliden Haushalt vorweist, nicht durch hohe Energiekosten beispielsweise das Leben der Bürgerinnen und Bürger immer teurer macht und immer übergriffiger ist und auch nicht durch US-Raketenstationierung in Deutschland die Sicherheit der Bürger mehr gefährdet, sondern eine Regierung, ja, wir sind natürlich dazu bereit, eine Regierung, die Deutschland friedlicher und vor allen Dingen ein besseres Deutschland macht.
Frau Dahlen, Herr Kuhle, das war eine Diskussion, wie sie sein sollte, hier im Studio. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bei Phoenix folgt jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.